Hallo und herzlich willkommen zu dieser Live-Ausgabe von Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir sind heute wieder zurück in meinem zweiten Wohnzimmer, der Scherbe in Graz, und wir freuen uns sehr, dass wir auch endlich wieder eine Sendung vor Publikum mit Gästen in einer sogenannten, Facebook nennt das glaube ich, Präsenzveranstaltung durchführen können. Wir hinterfragen auch gar nicht, wie lange noch, aber das soll heute, glaube ich, nicht unser Thema sein. Und das Gespann, das heute knapp ein Jahr nach deren ersten Black FM-Besuch uns wieder beehrt, braucht keine großen Vorstellungen. Ich darf den Sportdirektor des SK Sturm Graz bei uns willkommen heißen, Andi Schicker. Schön, dass du da bist. Hallo, Andi.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Und weiters darf ich auch den Trainer von Sturm begrüßen, Christian Ilzer. Hallo, Chris.
Servus.
Während der SK Sturm in letzter Zeit von größeren Blessuren verschont geblieben ist, muss das Black FM-Team heute einen Ausfall vermelden. Unser Meidlinger Fußball-Kolumnist Jürgen Pucher muss heute leider krankheitsbedingt passen. Wir haben aber last minute sehr, sehr guten Ersatz gefunden. Unseren Podcast-Homie vom wunderbaren Fußball-Podcast Spielfrei, Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallihallo. Ja, die Vertragslosen, die kannst du immer am Schluss anholen.
Stimmt. Und du hast den Russland gespielt, glaube ich.
Genau.
Und vom Black FM-Team unser Formationsexperte und Systemanalytiker in Personalunion, Frank Wonisch. Hallo Franki.
Na hallo, über meinen Vertrag müssen wir auch noch reden, gell?
Stimmt. Schaut nicht gut aus. Und ich bin heute auch wieder Michael Belitz. Hallo an euch alle. Danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Es liegt eine ereignisreiche Woche hinter dem SK Sturm. 7 Tage, 3 Spiele. Zuerst der Last-Minute-Sieg im Thriller gegen Peter Backholz Austria Klagenfurt. Das war sehr, sehr schön. Dann der eher, muss man sagen, gehemmte Auftritt in Monte Carlo gegen den AS Monaco und nach einer nicht ganz unglücklichen Anfangsphase der klare 5:0 Kantersieg gestern gegen die Sportgemeinschaft aus Wattens. In Summe liegt der SK Sturm derzeit auf einer einsamen Insel der Bundesliga mit dem Namen Platz 2. 7 Punkte hinter den Salzburger Bullen und 5 vor der SV Ried. Und all das vor dem Duell gegen Rapid am kommenden Wochenende. Die Wiener derzeit groß im Postmatch-Granteln, aber eher klein im Punktesammeln und mittlerweile schon ganz gewaltig unter Druck. Alles, glaube ich, Unruheaspekte, die uns ja eher mehr in die Karten spielen sollten. In Summe sind durch die derzeitige Situation eher schwere Zeiten angebrochen, und zwar für uns, das immer gerne mahnende Medium Black FM. Aber wir nehmen diese schweren Zeiten sehr, sehr gerne hin, weil auch in den letzten Jahren sehr vieles von den Sachen, die wir auch über jetzt 5 Jahre, glaube ich, eingefordert sind, mit diesem Duo verwirklicht worden sind. Und wir machen heute, würde ich sagen, einmal Nachforschungen auf sehr, sehr hohem Niveau. Da es ja derzeit wenige offene Wunden gibt, wollen wir weitere Optimierungsschritte erfragen. Wir wollen wissen, was gegen Vereine wie etwa den AS Monaco noch fehlt, wie die Zielsetzungen sich verändern, wie kommt es wie schaut es auf der zukünftigen Transferebene zum Beispiel aus, Stichworte Kaderoptimierung, der steirische Weg oder auch welche Zielsetzungen die beiden Herren neben uns im Sinne des Vereins oder auch auf persönlicher Ebene für sich definiert haben. Und deswegen würde ich sagen, wir legen gleich los.
Black FM.
Chris, Hand aufs Herz. Ich nehme mal an, dass du für den Casino-Besuch in Monte Carlo nicht so mega viel Zeit gehabt hättest. Aber vor dem Spiel, auf was hättest du gesetzt im Casino? Rot oder schwarz?
Meine Frau war auch dabei. Mein Berater war dabei. Die haben sich ja 3 schöne Tage gemacht, haben Nizza sich angeschaut, waren auch im Casino in Monaco. Der Berater hat, glaube ich, in einer Minute 500 Euro verspielt dort. Denkt da, es läuft natürlich für uns dann anders ab. Also wir sehen dann das Hotel in Nizza, die Autobahn am Weg nach Monaco und das Stadion. Das waren dann unsere 3 Tage. natürlich haben wir uns so einiges vorgenommen, war unser erster Auftritt jetzt in der Gruppenphase. Natürlich war uns bewusst, welches Kaliber da auf uns wartet. Und man bereitet die Mannschaft dann auf das Spiel vor und muss dann aber ja, innerhalb kürzester Zeit dann ja, bemerken, dass vieles, was man sich jetzt vorgenommen hat, dann nicht so auf die Art und Weise funktionieren kann. Und das war natürlich schon eine Erkenntnis für uns alle.
Das war ein sehr schönes, klassisches NLB, also rot oder schwarz.
Auf was ich gesetzt hätte? Mhm. Ich setze immer auf schwarz, egal gegen welchen Gegner, weil wenn ich von vornherein nicht glaube an deinen Erfolg, dann wäre ich, glaube ich, falsch auf der Position, wo ich bin. Aber natürlich ist es eine sehr riskante Wahl gewesen.
Die grüne Null, Achtung Wortwitz, wäre ja auch noch eine Option gewesen.
Hätte ich setzen können, hätte ich auf schwarz gesetzt und dann an das große Wunder geglaubt und das muss ich auch meiner Mannschaft vermitteln.
Mhm. Andi, du auch auf schwarz gesetzt?
Ja, auf alle Fälle. Ich denke, dass eh wieder Chris schon angesprochen hat, dass ich mir auch ein bisschen schwerer habe im Spiel, sitze ich auf der Tribüne, das auch dann im Moment dann auch richtig einzuordnen, weil einfach die Klasse der Einzelspieler von Monaco einfach riesig war. Vor allem was die Basics angeht, hat man das gesehen. Körper reinstellen, erster, zweiter Ballkontakt, Passgeschwindigkeit, das ist einfach richtig gut gewesen und es war dann so, dass wir das Gefühl gehabt haben, wir kommen da nicht richtig in die Partie. Können unsere Spieler nicht durchziehen, was unsere Eigenschaften sind, was unsere Prinzipien dann angeht. Ja, das hängt definitiv mit dem Gegner dann auch zusammen. Nach ein paar Stunden Abstand nach dem Spiel, dann weiß man noch immer nicht klar, wie man es einordnen sollte. Und dann habe ich ein Jahr zurückgedacht, wie wir gestartet sind, dann wieder 0-0 in St. Pölten. Und da haben wir gedacht, okay, eigentlich darf man das auch nicht dann zu kritisch sehen und man muss da irgendwo dann einen guten Mittelweg auch finden, dass man sagt, okay, wir können es besser machen, das wissen wir, aber man muss dann auch vorsichtig sein, auch wenn ich dann so ein bisschen das Umfeld gehört habe, dass das halt schon noch einmal eine richtig andere Klasse ist, muss man ganz klar sagen.
Mhm. Stefan, hast du vor dem Spiel, warst du guter Hoffnungen?
Ich glaube, bei der eigenen Mannschaft tippst du nie so realistisch und objektiv, wie du das vielleicht bei anderen tust. Das heißt, ich werde nie hergehen und gegen Sturm tippen, da tippe ich entweder gar nicht oder setze ich auf die grüne Null wissentlich, wie unwahrscheinlich die kommt. Ich war zumindest nicht so optimistisch, dass ich auf einen Sturmsieg getippt habe. Ich habe gewusst, dass wir es auf der Tribüne gewinnen. Ich bin davon ausgegangen, vielleicht nehmen wir was mit, aber ja, hat nicht so sein sollen.
Frank, wir haben unsere Shoutouts vergessen. Ist dir das aufgefallen?
Die können wir jetzt noch holen.
Ja, weil Stefan hat gerade die Überleitung gemacht.
Das ist ein wunderbares Stichwort. Wir haben es auf der Tribüne gewonnen. Eigentlich machen wir am Anfang immer die Shoutouts. In der Live-Sendung bauen wir das jetzt quasi live ein, ganz flexibel. Shoutouts an die 600, Walter, 640, 625 Schwarzen, die Reise nach Monaco angetreten sind. Manche mit dem Flieger, manche mit dem Bus, manche weiß ich nicht wie. Und dort ein Auswärtsstadion übernommen haben. Das hat einmal definitiv Shoutouts verdient. Wir kommen ein bisschen später im Verlauf dieser Sendung eh noch mal ein bisschen auf das und auch was so eure Eindrücke zu dem Ganzen waren. Aber diese Shoutouts gehen definitiv an den Auswärtsblock unseres SK Sturm, weil der war mehr als ehrenwert und hat, glaube ich, auch international ein bisschen Beachtung gefunden. Völlig zu Recht, ne, muss man sagen.
Wie ihr jetzt schon erkannt habt, müssen wir sozusagen den Captain Obvious Start hinlegen und reden eben über den Auftritt in Monaco. Frank, jetzt gleich nochmal mit dir zur Einordnung. Ich glaube, du hast das wunderschön zusammengeschrieben. Der SK Sturm, der letztes Jahr einen Kader komplett Umbau hingelegt hat und dessen Kader aktuell einen beachtlichen Marktwert von 29,5 Millionen Euro hat, circa, hat gegen den AS Monaco gespielt, ein Team, das letzte Saison um den Ligue 1-Titel mitgespielt hat und derzeit einen Marktwert von 351 Millionen Euro aufweist. Und dieser, unscharf gerechnet, 1:12 Unterschied im Marktwert war zu sehen und hat sich eben in dieser 1:0 Niederlage manifestiert. Frank, also wieso müssen wir das eigentlich überhaupt besprechen?
Besprechen müssen wir es, weil das Spiel gerade war. Und weil es halt entsprechend wichtig ist, so im, im Jahresverlauf, das ist kein Sturm, aber man muss es deshalb besprechen, weil wir in unserer Nachbesprechung, also ihr wahrscheinlich auch, das, was sehr Ähnliches festgestellt haben, und zwar, dass wir gleich nach dem Spiel auch ein bisschen, also eine leichte Enttäuschung hat man wahrscheinlich immer, aber man muss das dann schon ganz schnell zurechtrücken und das Thema Erwartungshaltung wieder sich vor die Augen führen. Und das ist das, was wir in unserer Diskussion ganz schnell gemerkt haben, wie sehr sich, weil man halt plötzlich in der Europa League startet, das Thema Erwartungshaltung wieder verändert. Und wir wissen ja, und wir predigen es seit Jahren, dass wir in Graz da unpackbar anfällig sind für eine falsche Erwartungshaltung und für eine verzerrte Erwartungshaltung. Und das ist ein bisschen das, was wir festgestellt haben, dass uns das ein bisschen ein Anliegen ist, da gleich am Anfang das zurechtzurücken. Nicht nur dieser Zahlenvergleich ist da, glaube ich, wichtig, sondern auch die Tatsache, ich habe vorher mit Walter drüber geredet, der Unterschied zwischen den Presseabteilungen, also es manifestiert sich einfach überall dieser ungefähr 1:12 Unterschied. Ne? Das kann man halt einfach nicht wegdiskutieren. Und so unromantisch das halt ist, irgendwann schießt Geld halt trotzdem irgendwie auch Tore. Und das hat man halt dann gemerkt. Und würde man diesen 1:12 Schlüssel anlegen, muss man ganz ehrlich sagen, eine 1:0 Niederlage dort ist ja definitiv kein Beinbruch oder sowas, sondern es ist halt eine 1:0 Niederlage. Ich kann mich an Jahre erinnern, da haben wir in der österreichischen Liga gegen andere Kaliber 1:0 regelmäßig verloren und die Welt ist auch nicht untergegangen. Insofern muss man das schon ein bisschen relativieren und das ist das, was wir zum Eingang dieser Sendung gerne tun wollten, unsere relativierte Meinung zu dem Thema nochmal kundtun, dass das Thema verzerrte Erwartungshaltung wahrscheinlich auch im Rahmen dieses Europacup-Runs jetzt, das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben und realistisch sehen, gegen welche Gegner man da antritt, wo diese Gegner vor kurzem noch waren oder wahrscheinlich hingehören, was die für Möglichkeiten haben, wer im Vergleich zu denen wir da sind. Wir sind immer der David, die sind immer die Goliate. Und ich glaube, die Position, das muss uns als Fans auch bewusst sein und ich glaube, auch in der Medienwelt muss das bewusst sein, da fällt es, glaube ich, gerade ein bisschen. Und ja, diese Einordnung wollten wir zum Anfang einmal kurz treffen.
Ne? Genau, und da schließe ich auch gleich an. Hattet ihr beide nach dem Spiel den Eindruck, auch ihr werdet natürlich irgendwie Medienberichte gelesen haben oder das ein oder andere Kommentar im Social-Media-Bereich, hattet ihr also den Eindruck, die Fans überschätzen den SK Sturm gerade oder sind einfach ein bisschen unbescheiden?
Ich glaube, das ist normal. Also man mit der Aufgabe, mit den Möglichkeiten, und jetzt ist eben die Möglichkeit, Europa League gegen AS Monaco zu spielen, steigt einfach auch die Erwartungshaltung. Und ich finde auch den Zugang ganz okay, dass man sagt, okay, wir trauen uns was zu, als Sturm Graz dort da was mitzunehmen. Und wir schätzen das auch so ein, bei optimalen Verlauf ist auch was möglich gegen AS Monaco. Und das hätte es ja auch hergeben, das Spiel. Es hat wirklich einen idealen Verlauf braucht, das hätte ein Tor von Ivan Lubic gebraucht, das hätte ein besseres Verteidigen gebraucht in der einen oder anderen Situation, es hätte gebraucht mehr Mut in gewissen Situationen, aber das war auch der Grund, dass wir dann danach auch von unserer Seite und möglicherweise auch von der Fanseite dann enttäuscht ist. Und das, man kann auch nach einer Niederlage auch in Monaco kann man auch einen Tag enttäuscht sein, aber danach ist wichtig, Frank, wie du gesagt hast, dass man auch das richtig einordnet, dass man das auch versteht, gegen welchen Gegner, dass man da gespielt hat. Und für mich war es halt auch in der Beurteilung dann auch mit ein bisschen Abstand so zu sehen, dass die Spieler einfach am Spielfeld was erleben. Die erleben, die kriegen einfach eine extreme Dominanz vom Gegner vermittelt. Und dieses Erlebte, das versucht dann ein Spieler für sich auch sehr schnell zu sortieren und reagiert drauf. Und auch wenn wir uns vornehmen, aktiv zu sein, wenn wir auch gesagt haben, okay, wie haben wir den Dominator in unserer Liga besiegen können, indem wir einfach unser Spiel gespielt haben, indem wir mit ihnen mitgespielt haben und uns nicht 90 Minuten versucht haben, hinten einzuigeln und irgendwo einen heilsbringenden Konter zu fahren. Aber haben dort halt auch erlebt, dass das Feld immer größer wird, dass die so eine Perfektion am Ball haben und wir einfach nicht hinkommen. Und beim Ballgewinn hat sich dann der Spieler links und rechts neben dem Ballgewinnenden von uns dann gedacht, okay, bevor ich jetzt mitlaufe, bleibe ich lieber, weil wir werden ihn eh verlieren und ich schaffe es dann nicht mehr zurück. Und sind da in so einen Modus reinkommen, wo man dann einen extremen Rhythmus unter Dominanz aufgezwungen kriegt. Und das war eine enorme Erfahrung. Und ich denke, wenn wir die Erfahrung richtig verwerten, und ich glaube, mit dem Spiel gegen die WSG Tirol haben wir, glaube ich, schon einen richtigen Schritt in die Richtung gemacht, dann kann es für uns alle sehr, sehr gewinnbringend sein. Und ich habe es dann auch oft als ein Vorwärtsscheitern bezeichnet. Was, glaube ich, für uns ganz wichtig ist, und ich glaube, wir Trainer, Spieler, aber auch Funktionäre, der ganze Verein kann extrem viel mitnehmen aus einer Erfahrung Europa League. Und das müssen wir für uns nützen. Und genauso ist es bei den Fans, die uns auch grandios unterstützt haben. Wie gesagt, ein klarer Sieg dort auf der Fanbasis, auf der Fanebene. Aber natürlich ist es halt auch AS Monaco, ist es Real Sociedad und PSV Eindhoven. Und das muss man schon verstehen, welche klasse Teams diese Mannschaften dann auch sind.
Andi, siehst du das ähnlich so mit Medienberichten, Social Media, Fanstimmung? Nach so einer Niederlage berechtigt oder etwas überzogen, oder wie siehst du das?
Ja, war schon dann ein bisschen heftig, muss man schon sagen. Sie haben uns da, glaube ich, einfach mehr zugetraut. Wie der Chris gesagt hat, das Wort mutlos ist ja dann auch oft gekommen, aber ein Spieler erlebt ja das dann auch und haut noch am Platz, und es ist ja nicht so, dass der nicht ohne Grund nicht nachrückt. Und es war irgendwie so, dass man sehr wenig Ballbesitz gehabt haben, sehr viel nachgelaufen sind, und es war auch dann so, dass wir physisch, ja, was die Daten angeht, das intensivste Spiel gemacht haben, weil wir jetzt sehr viel nachgelaufen sind auch. Und hat vielleicht auch nicht den Anschein gemacht, wenn man sich das Spiel angeschaut hat. Und ja, für mich ist es auch so, dass das Wichtigste ist, dass vor allem unsere jungen Spieler daraus lernen, und da bin ich überzeugt, weil wir haben, wenn man dann mit den Spielern danach gesprochen hat, da habe ich schon das Gefühl, dass sie nicht irgendwie dann, ja, nicht glauben an unser Spiel, dass das nicht durchzubringen ist, sondern sie dann schon gesagt haben auch, dass wir es eigentlich auch besser machen haben können, und gerade auch anhand von Videobildern dann gesehen haben, dass wir oft dann ja Situationen nicht vor allem nach Ballgewinn nicht optimal gespielt haben, nicht gut nachgerückt sind, und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die Spieler das dann schon gut reflektieren und gesagt haben, eigentlich können wir schon bei unseren Prinzipien bleiben, wir können versuchen, unseren Fußball durchzuziehen, und das hoffe ich einfach, dass uns in den nächsten internationalen Spielen gelingt, aber es wird halt nicht einfacher, muss man auch klar sagen, weil wenn man sich das Spiel Eindhoven gegen Real Sociedad anschaut, dann ist das vielleicht noch einmal ein bisschen drüber. Und ja, wird nicht einfach, aber ich traue unserer Mannschaft wirklich viel zu, weil sie einfach extrem lernwilliger ist.
Stefan, willst du das dann auch sehen?
Du, ich hab mich vor dem Spiel, habe ich mir wirklich die ganze Woche gefragt, okay, was kann ich vor dem Spiel erwarten, weil im Hinterkopf haben so Wörter wie Larnaca herumgeschwebt, und da dachte ich, wow, da war einmal was. Und auf einmal ist Monaco da. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wie kann es denn den Jungs da gehen? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Spieler, da meine ich jeden von euch, wenn halt einfach die Bühne ganz andere ist. Und ich glaube, jeder von uns weiß das, wenn das, was du sonst immer tust, auch wenn man in einem anderen Kontext macht, wirkt einfach der Kontext auf die. Das ist bei uns auch so, wie wir im Podcast, wir kennen es normalerweise, dass wir uns gegenüber sitzen und einfach kein Publikum haben, auf einmal sitzen da Leute und irgendwas macht das mit dir. Und ich glaube, für die jungen Burschen muss das was arg sein. Und selbst so Spieler wie der Stankovic, was du merkst, das ist nicht die gleiche Körpersprache, die er sonst gehabt hat, der sonst immer die Ruhe in Person ist in der Mitte, hat einfach anders reagiert. Aber ich glaube, wenn da noch diese paar Spiele kommen, also ich bin vom Auftreten trotzdem überzeugt, und man darf sich, muss sich dann schon vor Augen führen, vor 15 Monaten war in dieser, mittlerweile bin ich so alt, dass ich sagen kann, in dieser 25-jährigen Beziehung zu Sturm, habe ich mir echt gedacht, boah, mache ich das noch lang mit dir, weil das war echt nicht mehr klasse irgendwann einmal. Und dann hast du gesagt, okay, 15 Monate später, du spürst gegen AS Monaco auswärts, was passiert da gerade? Also, ja, ich habe es ja schon angesprochen, die Erwartungshaltungen, die ja halt leider Gottes komplett überzogen sind.
Realistisch sagen, es wären 13 Monate nachgegangen.
Ja.
Nein, blöd. Ich wollte noch was anderes sagen. Eigentlich gibt es innerhalb des Vereins eigentlich sowas wie eine inoffizielle, nicht kommunizierte Erwartungshaltung? Sowas, so eine Zielsetzung, also jenseits des Kommunizierten, wir wollen was mitnehmen. Nach außen hin, hab's gesagt, wir wollen was mitnehmen. Im Verein wird es vielleicht ganz andere Zielsetzungen haben, so wir verlieren gerne Monaco und gewinnen dafür alle anderen Spiele oder so irgendwas in die Richtung. Aber gibt es sowas? Habt ihr so einen inoffiziellen Punkteplan oder so irgendwas? Oder gibt es sowas überhaupt?
Ja, klar gibt es das.
Aber wirklich? Gab, oder gab es sowas? bis Monaco.
Nein, natürlich. Wir haben uns Ergebnisziele für alle Bewerber für das ganze Jahr gestellt. Genauso wie wir es im letzten Jahr gemacht haben. Viel wichtiger ist dann, dass man aber auf dem Weg dorthin zu diesen Ergebnissen ganz klare Handlungsziele definiert. Das ist viel, viel wichtiger und an die werden wir die Spieler dann auch immer wieder erinnern und an die werden wir uns orientieren. Und wie gesagt, es war eine Erfahrung, die wir dort gemacht haben. Es war Erfahrung für unser Spiel. Es gibt natürlich ja, wenn man es jetzt wieder auf die strategische Ebene runterbricht, es gibt ja auch den Plan, wie wir reagieren, wenn wir vom Gegner dominiert werden oder wenn wir einfach zu groß, zu weit werden, wenn wir Kompaktheit verlieren. Und ich sage Ihnen, ein Top-Spiel für uns, wir nennen diese Phase Mauerphase, gibt es keine Mauerphase. Also gestern hat es nahezu keine Mauerphase gegeben in unserem Spiel gegen den Ball. Und Monaco war es halt dann fast 80% der Fall, dass wir in dieser Mauerphase, die haben wir dann schnell nach 10 Minuten nachjustiert. Ich habe auch gewusst, ich kann den Ivan Lubic nicht weggeben aus der Doppel-6 in dem Spiel, weil wir dann wahrscheinlich eher das zweite Tor kriegen und kann schießen. Das ist dann schon wichtig, dass ich das auch lesen kann, das Spiel, aber auch sehe ich, wie sind meine Spieler jetzt drauf, von der Zuversicht her. Was trauen sie sich zu, was ist ihnen da auch noch möglich? Und von dem her war es, glaube ich, eine gute Erfahrung für uns und wir haben unsere Ziele und wir können uns noch immer erreichen.
Mhm. Stefan, bevor du noch ganz kurz, das mit der Mauer und mit den Ritter, also irgendwie mit der Mauer und mit der Burg und so, irgendwo hast du einen Fetisch für solche Sachen?
Fetisch weiß ich nicht, ob es ein Fetisch ist. Ja, ich glaube, voriges Jahr war viel Mauer und Burg und zu und jetzt geht es aber eh in die andere Richtung mit Hurricane und Tornado. Für mich ist einfach wichtig, dass ich einfach mit klaren Wörtern was beschreiben kann und im Kopf drinnen bin bei den Spielern und sie wissen mit einem Wort, was gemeint ist. Und das ist eine Mannschaft, muss ich einfach selbst organisieren lernen. Ich denke, als Trainer musst du versuchen, dein Team wohin zu bringen, aber wohin der Weg geht, das zeigt eine Mannschaft. Und umso besser sie sich selbst führen und lenken am Spielfeld kann, umso einfacher und umso erfolgreicher wird es sein. Und da gibt es bei uns von Würfel 5 bis Mauer bis Hurricane, da gibt es ganz viele Dinge, einfach ein Wort und jeder weiß aber, was passiert.
Okay. Stefan, du wolltest noch was?
Nichts für Taktikanalysten, ja, da sind wir dann zu einfach.
Ich würde noch ganz kurz aus meiner Rolle ausscheren, ich würde gerne was fragen, wenn ich darf.
Selbstverständlich.
Jetzt ist es natürlich nicht unrealistisch, dass du auch aus 6 Spielen 0 Punkte tragen kannst, wenn es einfach so läuft. Kann es trotzdem sein, dass die Mannschaft mehr profitiert von 0 Punkten in der Europa League als von 4 Punkten in der Conference League?
Es war auch ganz klar unser Ziel, also wie wir in die Saison gestartet haben, haben wir eine Gruppenphase fix gehabt und für uns war immer klar, dass wir in die Europa League wollen, haben nie daran gedacht, was dann besser ist oder nicht. Man sieht halt einfach durch die neue Konstellation, 16 Mannschaften weniger, 32 Teams in der Europa League, sind einfach keine schlechten dabei und wir haben halt noch speziell eine schwierige erwischt, weil wir sagen nicht umsonst, es ist eine Champions League Gruppe, weil ich glaube, man kann da jetzt klar vergleichen mit der Salzburg-Gruppe, da ist jetzt kein Unterschied und von dem her denke ich einfach, ja, wie es am Schluss dann ausgeht, wir können extrem viel lernen, ja, ist für uns eine super Erfahrung für uns alle und ich bin ja überzeugt, aber dass wir mal was mitnehmen werden. Auch.
Okay, also ich muss jetzt trotzdem nochmal auf einen kleinen Punkt zurückkommen, wir haben das jetzt eh schon ein bisschen angesprochen oder ich habe es eh schon ein bisschen ausgeführt, aber eben die Stimmung, ich habe ja die Stimmung nach dem Spiel im meinem Bekanntenkreis und das sind jetzt nicht nur Idioten, auch teilweise, aber die sich im Fußball ganz gut auskennen, irgendwie eingefangen und es hat aus verschiedenen Gründen, also wie gesagt, wie du vorher richtig gesagt hast, man hat nicht wirklich enttäuscht sein können, aber es war also ein bisschen was dabei, wo man sich gedacht hat, schade, weil manche Akteure ein bisschen bleiern, also mir zum Beispiel Yeboah ist mir aufgefallen, hat extrem bleiern, extrem gehemmt gewirkt. Es ist nicht gelungen, den Ball zu halten. Es ist Man hat nicht genug Köpfe nach vorn bringen können, also nicht genug aufrücken können. Das versuchte Pressing war vielleicht ein bisschen zu zögerlich. Ist das alles ein psychologischer Prozess, der in den Köpfen der Spieler abläuft? Oder was sind die Gründe, warum Spieler so agieren in so einem Match gegen so einen großen Verein?
Ich glaube schon, dass sie sehr viel im Kopf abspielt, dass großteils ein psychologischer Prozess ist, der im Spiel initiiert wird, aber natürlich im Vorfeld schon. Da gibt es auch unterschiedlichste Spieler, sehr, sehr feinfühlige Spieler. Wir haben viele, viele junge Spieler als Stefan Hirländer und Jakob Jantscher. Die haben Erfahrung im internationalen Geschäft und die meisten anderen sehr wenig noch. Natürlich Kitte und Jan jetzt auch auf Nationalteam-Ebene. Aber viele Spieler einfach wirklich Neuland. Man nimmt sich da als Spieler viel vor, weil sie gerade eine neue Ebene, um sich zu präsentieren, ein neues Level, um sich zu präsentieren. Und wir haben es schon am Tag davor gemerkt, dass das was macht mit den Spielern. Man versucht es dann schon im Vorfeld dann auch so zu kommunizieren oder auch die Mannschaft so vorzubereiten.
Wie merkt man das?
Psychosomatisch merkt man das. Da gibt es verschiedene Reaktionen dann von den Spielern, vom ein bisschen öfter aufs Klo gehen und man merkt es einfach, man merkt es, dass irgendwas anders ist wie ein normales Meisterschaftsspiel. Weil wir sagen, okay, für uns ist immer das nächste Spiel das Allerwichtigste und das hat gleiche Bedeutung und wir bereiten uns gleich intensiv vor, aber das kann man sich dann auch nicht wegrennen, das ist dann einfach präsent und das ist auch, wie ein sehr, sehr junger Trainer war und das erste Mal vor einer größeren Menge einen öffentlichen Auftritt gehabt hat, da geht es mir anders noch, wie wenn man das halt dann schon 10 oder 20 Mal macht. Das ist auch normal, das ist auch menschlich und das haben wir schon gemerkt, dass das auch bei unseren Jungs der Fall war und ich denke, von mit jedem Spiel mehr, das sie auf dieser Bühne kriegen, werden sie ja diese Bereiche dann auch verbessern oder werden sie das dann auch mehr in den Griff kriegen.
Ich habe noch eine Frage dazu. Und schaut man da so eine sportliche Führung auch im Vorfeld eines Spiels eigentlich auch auf Formkurven von Gegnern? Also schaut man auf Ergebnisse oder ist das überhaupt kein Thema? Und man geht immer davon aus, dass die jeweilige Mannschaft das Bestmögliche auf den Platz bringen wird, was diese Mannschaft eben kann. Wie, vielleicht, Andi, wie ist das bei solchen?
Ja, es ist so, dass das Trainerteam die Gegner genau analysiert. Ja? Und natürlich haben wir gewusst, dass Monaco jetzt in der Liga Probleme gehabt hat, aber ja, wir haben dann gewusst, dass sie trotzdem noch immer von der Einzelspielerqualität richtig gut sind und von dem her spielt das dann nicht eine große Rolle. Ja, also wie ich schon gesagt habe, wir haben ja trotzdem in der Spielbesprechung versucht, auch, dass wir bei unserem Spiel bleiben, natürlich auch am Gegner, aber es ist egal dann gegen wen das es ist, versuchen wir unser Spiel so gut wie möglich auch durchzubringen, was mir irrsinnig taugt dieser Ansatz, aber es lässt halt der Gegner oft dann auch nicht zu und das haben wir halt auch in dem Spiel gemerkt und ich denke einfach, dass das der richtige Ansatz ist und man sollte sich dann nicht zu viel am Gegner konzentrieren, weil man weiß ja, wie das ist, hat er dann eine schlechte Form, es ist trotzdem da wieder ein neues Spiel, ist er überragend drauf, bringt es da nichts, wenn es die Spieler wissen ja das dann nicht, die beschäftigen sich dann auch noch außerhalb von dem, was wir ihnen mitgeben.
Mhm. Wir kommen dann wieder so in Teilen zurück. Jetzt geht es ja eigentlich Schlag auf Schlag. Also in 2 Tagen das Cup-Spiel in Hohenems am 26.09. der Traditionsschlager gegen die Grünen aus Hütteldorf.
Und du sagst immer die Schimpfligen.
Nicht auf Sendung.
Ach so.
Ich stehe aber dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am 30.09. das erste Euroleague-Heimspiel gegen PSV Eindhoven. Das sind 3 Spiele in 9 Tagen. Wir haben ja bei Marco Angela gelernt, den wir bei der 42. Ausgabe von Black FM dabei gehabt haben. Da ist außer Regeneration ja eigentlich nicht viel drinnen. Also das heißt also, man wird den SK Sturm aus Monaco hoffentlich ein bisschen mutiger auch in diesen Spielen so sehen, weil man jetzt nicht unbedingt was komplett Neues ändern kann, was komplett Neues einstudieren kann. Oder wie ist das? Was läuft in diesen nächsten 9 Tagen? Was kann man jetzt sozusagen Neues machen?
Ich glaube, wir haben uns schon so aufgestellt, dass wir in unserem Gesamtkonzept oder in unserer Gesamtidee haben wir schon viele Varianten jetzt uns erarbeitet. Das habe ich vorher schon leicht anklingen lassen und wir können uns natürlich schon in Details an den Gegner adaptieren, an Strukturen adaptieren, aber immer in unserem Sinne, was dann für uns das Beste ist. Und da kann man das dann auch für uns sehr schnell über Analysen oder über kurze Mannschaftssitzungen dann die Mannschaft dann perfekt auf diese Spiele einstellen, auf diese Spiele vorzubereiten, dass wir jetzt Zeit haben am Spielfeld was zu entwickeln. Das ist jetzt nicht gegeben, da ist vorwiegend Regeneration halt der Schwerpunkt, beziehungsweise auch die Spieler, die jetzt wenig gespielt haben, die brauchen dann schon immer die nötigen Reize, Trainingsreize, aber strategisch passiert das jetzt auch viel über Mannschaftssitzungen. Und diese Teile haben uns natürlich im Vorjahr oder heuer in der Vorbereitungsphase dann erarbeitet.
Frank, hast du noch was dazu?
Nein, gar nichts, weil der Adi schon gesagt hat, man versucht immer sein Spiel zu spielen oder das Spiel zu spielen, wird man es in Details, Aspekten ein bisschen anpassen können, aber es ist eh so, wie es halt ist. Das Prinzip bleibt dasselbe und wenn man dem Prinzip treu bleibt, dann ist es auch gegen Eindhoven so und auch gegen Hohenheim so, ne? Und auch gegen Rapid so, also dann wird sich im Prinzip nichts ändern. Das ist ja nur das, was wir abgeprüft wollten. Wir wollten ja nur wissen, ob wir den Prinzipien treu bleiben. Oder wie erschütternd die Niederlage in Monaco war. Augenscheinlich gar nicht.
Das mussten drei großartige Tage in Nizza gewesen sein.
Für unsere Fans, die mitgereist sind, die haben schon ein bisschen was von Nizza und Monaco gesehen. Aber ja, genau. Wie gesagt, unser Fokus war rein auf dem Spiel. Wir sind da trainieren, Hotel. Und ansonsten gibt es nicht viel.
Ja. Die Fans werden es wahrscheinlich auch stark am Kontoauszug sehen. Ich vermute jetzt einmal das Bier trinken in Monaco. Vielleicht, wenn er da kurz noch reingrätschen darf.
Nachdem meine Frau auch so in dieser Fankultur mit war, dann wird sie möglicherweise auch noch merken.
Vielleicht eins, was ich noch sagen wollte, ist, weil du vorher eine Episode angesprochen hast mit Marco Angela. Vielleicht nur ganz kurz wieder für mich so als eine Fanperspektive reinzuschmeißen. Ich habe das damals, diese Episode mit Marco Angela so gut gefunden, weil du als Sturmfan hörst natürlich seit vielen Jahren den Trainer sprechen, du hörst den Sportdirektor sprechen und immer wieder mal den Präsidenten sprechen. Und es ist dann so schön gewesen, einmal den Athletiktrainer reden zu hören und zu merken, was da für ein Know-how dann vorhanden ist, weil du echt das Gefühl hast, okay, der Verein ist in wirklich guten Händen. Das Einzige, was eine Facette, die für mich in der Doppelbelastung nie angesprochen wird, ist natürlich für die Fans, gibt es da ja. Darfst du auch nicht vergessen. Weil außer regenerieren geht dann auch nicht mehr viel mehr Arbeit. Aber das wird halt selten gesprochen.
Absolut, für mich absolut nachvollziehbar. Jeden dritten Tag wieder mit voller Energie im Stadion zu stehen, ist genauso beeindruckend wie die Spieler wieder am Platz mit einer guten Energie und mit der Begeisterung.
Ja, aber du musst wirklich sagen, so deppert sich das jetzt anhört, ist, es ist ja wirklich die Leute, geben echt gut Geld aus für das und du merkst ja, und das darf man sich, muss man sich echt vor Augen führen, wie wichtig für den Leuten der Verein ist, dass du halt sagst, okay, Monaco ist jetzt nicht die erste Urlaubsadresse für einen Wochenendtrip für mich, weil man denkt, okay, das Urlaubsgeld kommt zweimal im Jahr, dann geht es vielleicht aus, aber ja, also das ist schon Wahnsinn. Also
was glaubst du, der Jürgen Bucher jetzt ist gerade?
mit der Black FM-Kasse unterwegs, ja. Irgendwo.
Ich habe ja so gern gehört, ein Fan ist mit dem Rad nach Monaco gefahren. Also das ist natürlich sensationell. Unser Präsident?
Mit dem Radl,
nein, glaube ich nicht.
Aber nur von oben nach Graz. Ja.
Marco Angela hat in dieser Volume 42 in der Beschreibung des Fußballs von Sturm Graz das Wort intensiv, Frank hat es nachgezählt, und Abwandlungen des Begriffes 36 Mal verwendet. Er hat mehrfach davon gesprochen, dass diese Intensität auch wichtiger Baustein der Spielidee und daraus entstehenden taktischen Spielformen und Automatismen ist. Jetzt die Frage an einen Coach im Rückblick auf Monaco und im Ausblick auf Eindhoven und San Sebastian. Was tun wir, wenn der Gegner intensiv genauso gut kann wie wir in jedem Mannschaftsteil, vorsichtig gesagt, wir keine Tempovorteile haben. Was ist unser Plan für sowas?
Intensiv würde ich nicht nur rein auf ein Tempo runterbrechen. Es heißt ja, wie viel Qualität bringe ich in einen gewissen Raum, in einen gewissen Zeitfenster rein. Und das war halt mit Monaco, sind vor allem in der Offensive, ist dieser Raum, dieser Korridor für jeden einzelnen Spieler immer größer geworden. Das heißt, wir haben uns dann auch angeschaut, was war jeden Spieler seine intensivste Minute. Und die intensivste Minute für jeden Spieler war extrem viel höher als jetzt bei einem Meisterschaftsspiel in der Bundesliga. Und es gibt dann auch viele Studien, dass nach einer Intensivminute immer ein richtiger Cut nach unten kommt. Das heißt, wir haben nie unseren Rhythmus finden können, weil nicht der Gegner so schnell und intensiv. Natürlich ist es eine sehr robuste, physisch gute Mannschaft da gewesen, aber weil es auch qualitativ so gut war, dass uns einfach nicht in gewissen Räumen gegen den Ball einen Zugriff gegeben hat, beziehungsweise wenn wir einen Ball gehabt haben, haben sie sofort, wenn es einmal eine Gleichzahl war, haben sie sofort wieder geschafft, eine große Überzahl herzustellen. Und wir haben dann auch viel zu wenig Angebot gehabt. Das war für uns ein großes Thema, Angebot stellen. Wie viele Optionen habe ich, wenn ich einen Ball habe? Wer ist bereit, da das Angebot zu stellen? Und wenn da der Kopf permanent im Stress, in einer Überforderung drinnen ist, dann wird das alles viel, viel schwieriger. Und das haben wir jetzt erleben müssen. Trotzdem ist Intensität ein großes Schlüsselwort in allem, was wir machen. Also so bauen wir unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, auch über die Trainingsinhalte auf.
Mhm. Frank?
Die logische Nachfrage, die jetzt kommen muss, ist, stoßt auf internationalem Level dann dieses Prinzip jetzt irgendwo auch an seine Grenzen? Und kommt man auf der Ebene dann nur mehr weiter, wenn man den Kader punktuell um qualitativ höherwertige Spieler versucht anzureichern? Oder geht im Rahmen dessen, was an Spielern da ist, schon noch was durch punktuelle Verbesserung, dass die Spieler noch so viel besser werden? Oder geht es jetzt nur mehr weiter, indem man sagt, okay, wir müssen auf der Position XY einfach einen qualitativ höherwertigen Spieler hinsetzen und damit erreichen wir wieder mit dieser Spielidee ein nächstes Level? Oder geht im Rahmen der Idee noch was?
Ja, unser Zugang muss sein, im Rahmen der Idee einen Schritt machen, uns anzubahnen auf dieses Level näher zu kommen. Da ist sicher, was jetzt auf der Teamebene betrifft, ist sicher das Zauberwort Rhythmus. Also wir werden es nicht schaffen, ohne einer Minute Mauerphase auszukommen, weil einfach dann die Räume zu groß werden. Wir brauchen jetzt einfach einen guten Rhythmus, wo wir einfach diese intensiven Phasen, wo wir wirklich versuchen, sehr hoch anzulaufen, sehr, sehr aktiv gegen den Ball zu sein, wechseln wieder, wenn das Feld zu groß wird, weil es uns immer wegspülen, dass wir einfach den Raum unserer Kompaktheit wieder reduzieren und in eine Mauerphase gehen und dann nicht überdrehen, in einen Rhythmus drinnen bleiben, in dem wir dann auch gut Fußball spielen können und nicht dann die ganze Wahrnehmung so beeinflusst ist, dass wir uns dann ja, sehr, sehr leichte Ballfehler passieren, beziehungsweise auch der eigene Mut, die eigene Zuversicht verloren geht. Das wird, glaube ich, ein richtiger Schlüssel sein.
Aber mit dem Spielmaterial, das zur Verfügung steht jetzt, oder denkt man dann schon weiter punktuell? Ich weiß, Spielmaterial sagt man nicht als Wort. Frank wird immer geschimpft, deswegen.
Jetzt für die nächsten fünf Spiele ist es ja dann sowieso nicht mehr möglich. Ja. Und natürlich, für uns geht es jetzt schon wieder weiter. Also es ist ja schon für mich wieder die Vorbereitung auf die nächste Transferzeit. Wir schauen immer, was sich am Markt tut, was möglich ist. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass wir, ich denke, wie wir vor einem Jahr da gesessen sind, haben wir auch beschrieben, wie wir das angegangen sind. Haben einen Totalumbruch gehabt und wir haben dann auch gesagt, in den nächsten zwei Transferzeiten schauen wir, dass wir nur mehr positionsspezifisch uns verbessern. Und wir haben dann im Winter darauf den Jeboa verpflichtet, weil wir gewusst haben, uns fehlt die Komponente Tiefe und Tempo in der Sturmspitze und haben jetzt im Sommer auch relativ schnell, was den Grundkader angeht, drei Spieler dazugeholt, mit Brass, nur 21 Teamspieler, mit Affengruber nach Nemeth-Abgang und mit Zakaria einfach noch mehr Torgefahr. Ja, und das waren jetzt unsere nächsten Schritte und wir haben dann auch geschaut, wie geht es mit unseren jungen Spielern, haben dann gegen Ende der Transferzeit mit Niangbo und Borkovic noch weitere zwei Spieler geholt, einfach weil wir gewusst haben, diesen Rhythmus Donnerstag, Sonntag, da brauchen wir Breite noch dazu. Und genauso geht es jetzt weiter. Man muss aber schon klar sagen, wir werden jetzt nicht diese ganz großen Sprünge dann machen können, dass man auf einmal irgendwelche Topstars herholt. Ich denke, das ist auch nicht unser Weg. Wir werden weiterhin genauso wie jetzt da die Augen offen haben, dass wir junge Spieler mit viel Potenzial nach Graz holen und diese zu entwickeln. Ja. Und ich denke, das ist dem Trainerteam ist in Gries bis jetzt hervorragend gelungen, weil er hat es geschafft, dass er wirklich fast jeden Spieler, egal ob alt oder jung, besser macht. Und diese Qualität haben letztendlich nicht viele Trainer in Österreich.
Frank? Ja, da drängt sich die nächste Nachfrage auf. Verstehe alles, kann ja alles super gut nachvollziehen. Was ich jetzt fragen muss, ist, jetzt haben wir über die Transfers gesprochen, die wir im Winter gemacht haben, dass Jeboa gekommen ist, dass Zakaria gekommen ist, dass Prass gekommen ist, dass Affengruber gekommen ist, jetzt ist noch Borkovic gekommen, Niangpa hat man ausgepackt. Ich kann mich erinnern, wie dieses Duo in Messendorf gesessen ist und der Präsident auch dabei gesessen ist, hat der Präsident diese, nennen wir es, amüsante Einleitung gesprochen, dass die Dienstsprache in Messendorf jetzt wieder steirischer wird. Und es ist über den steirischen Weg gesprochen worden, wenn man sich das jetzt anhört, was alles an Transfers getätigt wurde und wenn man dann ein bisschen schaut, was an Amas respektive Sturm 2 Spielern in den Kadern jetzt aufscheint, dann ist es ein bisschen dünn geworden. Ist dieser weiterführende Weg irgendwie die logische Meldung, wenn bei Sturm 2 einer richtig aufblitzt, hat er eine Chance und sonst wird es echt schwierig nach oben? Also ich verstehe jetzt, warum ich das fragen muss.
Ja, oder? Aber ist gut. Kann nicht alles gut sein.
Aber wir zwei sind ja noch immer steirer, oder?
Genau, die Dienstsprache ist ja mal definitiv steirischer geworden, vor allem in Uwe Hölzl.
Ich wollte gerade sagen, ohne dem Trainer und dem Sportdirektor zu nahe zu treten, aber mit dem Uwe Hölzl weiß man, wo es das steirischste Darm genau ist. Also das.
Ich denke auch mit uns zwei und im Großteil vom Trainerteam, mit Thomas Teppich, beide Geschäftsführer Steirer, also da ist schon was dann auch passiert. Ja, für uns war klar, dass wir Kaderplätze schaffen. Ja, und wir haben auch letztendlich jetzt im Großkader 11 Spieler von der eigenen Akademie dabei. Aber es zählt letztendlich dann schon ganz klar das Leistungsprinzip. Und es gibt dann oben keinen Freibrief. Und ich denke einfach auch, wenn dann ein Spieler bereit ist und da spielen schon viele Komponenten dann auch zusammen, dass natürlich auch im letzten Jahr das sehr, sehr schnell gegangen ist, dass die Spieler dann oben mittrainieren haben können und dann wieder die Liga abbrochen worden ist in der Regionalliga. Und in Wahrheit diese Spiele jetzt auch den Jungs fehlen, ja, auf den Level auch in der dritten Liga. Also egal, wen man dann hernimmt, die wenigsten Spieler dann auch, was jetzt oben dabei sind, haben dann 20, 30 Spieler im erwachsenen Fußball. Das ist einfach noch, wo ich denke einfach, dass wir ihnen das ermöglicht haben, aber das einfach auch noch Zeit braucht. Und wir haben dann auch in dieser Vorbereitung auch bewusst, auch was die Steuerung angeht, diese Doppeltestspiele organisiert, wo halt zwei Spiele an einem Tag dann stattgefunden haben, um auch zu sehen, dass eben die Jungs dann von der eigenen Akademie 90 Minuten gegen gute Gegner spielen haben können. Und es war letztendlich so, dass man dann auch gesehen hat, dass sie noch Zeit brauchen, dass sie noch nicht so weit sind. Und darum haben wir auch noch bewusst auch abgewartet, auch mit den Transfers jetzt an Niangpo Borkovic, weil wir geschaut haben, wie schaut es bei den eigenen aus. Ja? Und sind dann zum Schluss gekommen, dass es einfach noch nicht reicht. Ja? Und da hoffe ich halt einfach, dass sie den nächsten Entwicklungsschritt machen und dann werden wir sehen. Aber ich glaube, man kann ganz klar sagen, dass wir offen sind, dass wir einen Trainer da haben, der was, wenn die Jungs dann so weit sind, dass wir es definitiv reinhauen. Und es hat ja auch gestern dann aus meiner Sicht Niklas Geierhofer eine hervorragende Partie gemacht. Ich denke, dass der Vincent Trummer bald zurückkommt, der was auf einem guten Weg ist. Ich hoffe, dass Herr Schawanak seinen Kapfenberg gut entwickelt. Diese Sachen geben dann auch für uns aber auch viel Erkenntnisse. Wir haben ja den einen oder anderen voriges Jahr schon in die zweite Liga verliehen und das muss man dann auch klar sagen, sie haben sich dann aber auch nicht durchgesetzt dort. Und dann weiß man aber auch, dass es dann für uns dann nicht reicht. Und das gibt dann auch relativ schnell Erkenntnisse. Und das Nächste, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man die besten Jungen dann in der Akademie, dass wir die frühzeitig binden. Da haben wir jetzt auch das eine oder andere Beispiel, wo wir richtig früh dran sind. Zwei Sechser an Vertrag geben, zwei Vierer an Vertrag geben. Da ist sicher auch in der Vergangenheit so gewesen, dass der ein oder andere früh dann abgeworben worden ist. Und ja, da müssen wir schauen. Und als Verein denke ich, dass man gerade was Infrastruktur angeht, in diesem Bereich auch definitiv Aufholbedarf haben. Aber das ist halt ohne politische Unterstützung dann auch schwierig, weil wenn ich mir die Akademie jetzt anschaue, da die Möglichkeiten auch und andere Akademien, dann muss man ganz klar sagen, dass man da nicht mehr am neuesten Stand ist.
Der Stefan wollte, glaube ich, noch was.
Ja, ich wollte noch ganz kurz was zum steirischen Weg sagen, weil jetzt ist mir natürlich klar, was damit gemeint ist und ich verstehe es und ich unterstütze das auch. Trotzdem war es dann so, wie der Präsident zum ersten Mal vom steirischen Weg geredet hat. Ich bin ein bisschen nervös geworden, weil ich mir dachte, vom steirischen Weg ist es nur 3-4 falsche Entscheidungen und plötzlich gibt es den Lederhosen-Spieltag und du, keine Ahnung, und Andreas Gavalier taucht wieder auf und wir haben das einmal erlebt im Stadion und das hat nicht gut funktioniert. Und
du machst dir da jetzt links von dir keine Freunde.
Nein, ich kenne den Trainer, seinen Musikgeschmack da. Breit gefächert. Nein, worum es mir geht, ist, ich glaube, dass wenn du den steirischen Weg als was definierst, was als Personen, die aus der Steiermark kommen, dann ist das für mich ein bisschen ein naiver Weg, weil dann sagst du, okay, dann tue ich Spüler auf in die Kampfmannschaft, die sie aber nicht durchsetzen in der zweiten Liga, das passt für mich nicht ganz. Was es für mich eigentlich viel eher ist, und das, also ich bin lange genug selber im Marketing tätig, dass ich weiß, dass ich das Wort oder der Ausdruck steirischer Weg besser verkauft als irgendwas Komplexeres, aber ich glaube, die handelnden Personen stehen ja nicht nur dafür, dass Steirer sind, weil das ist ein bisschen wenig. Ich finde halt, es ist für mich ganz stark eine Integrität, die herrschen muss ja, ich nehme das Wort jetzt her, Bodenständigkeit, jetzt im positivsten Sinn. Und ich glaube, das ist schon ganz stark, ich würde jetzt wirklich nicht für alle Sturmfans sprechen, aber was ich zumindest schon ganz stark gemerkt habe, mir ist, der steirische Weg ist mir unterm Strich gleich wichtig wie vielleicht ein zypriotischer Weg. Aber was ich haben will, ist so ein Leid in der Verantwortung, die mit viel Verantwortung, mit Respekt dem Verein gegenüber umgehen, mit Integrität arbeiten. Und du siehst ja, dass ein linker Außenverteidiger aus Mali genauso schnell Publikumsliebling ist. Also das ist unterm Strich dann relativ wurscht. Ich glaube, was die handelnden Personen halt jetzt gerade machen, ist, natürlich ist es immer gut, wenn du einen Erfolg hast, aber ich glaube halt ganz stark daran, dass du halt Fans auf zwei Orten an einen Verein knüpfen kannst, das ist durch Erfolg, das ist immer klar, das haben wir damals 97, 98 und die Jahre drauf auch gemerkt. Da haben wir ein bisschen vergessen, auf die Integrität im Verein zu achten. Das ist uns dann einmal ein paar Jahre später um die Ohren gefallen. Jetzt haben wir gerade die Situation, zumindest fühlt es sich für mich als Fans auch an, dass du einen Erfolg hast und gleichzeitig auch eine integre Vereinsführung. Und die, glaube ich, nimmt viel mehr Weg oder saugt viel mehr auf an negativen Dingen, die kommen können, theoretisch auch.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du so denkst, ja, dann wird Graz garantiert nicht deine Heimat, garantiert.
Ich bin also noch lange nach Sagen vorgeworfen. Aber ich darf noch wöhnen.
Okay, geht's hinaus. Black FM schaut ja auch gerne in die Kristallkugel. Also auch jetzt, wir schreiben den 13.12.2021, Sturm hat international nicht alles verloren. Und in der Liga steht man irgendwo zwischen Platz 2 und Platz 4. Wie geht man dann eigentlich in den Winter? Zufrieden oder in Sorge, dass die Truppe über die Feiertage durch Transfers und Kohle aus irgendwo doch noch auseinandergekauft wird und man zum Restart am 11.02. einen neuen Sechser, einen neuen Neuner und einen neuen Zehner braucht?
Ja, ich denke, dass es auch im Sommer jetzt absolutes Ziel war, dass man die Mannschaft genauso zusammenhalten. Das ist ja gelungen, bis auf David Nemeth, der was immer, wo uns die Hände gebunden waren. Und ich denke auch, dass wir das im Winter auch wieder schaffen können. Ich denke, dass bei den ein oder anderen Spielern definitiv einmal ein Transfer ansteht. Das ist so. Das ist auch der Weg, was wir gehen wollen. Aber trotzdem glaube ich, dass es gut sein wird, dass die Saison zumindest fertig spielen. Und wir haben es bei den meisten in der eigenen Hand. Ja? Und das ist ja gut so. Und da werden wir dann entscheiden. Grundsätzlich ist es so, dass ich auch bei den möglichen Kandidaten mit den Beratern im sehr, sehr engen Austausch bin. Und da die wissen dann schon auch, was sie an Sturm haben. Und es ist nicht dann so, dass die dann jetzt unbedingt da irgendeinen Transfer dann erzwingen wollen. Also im Gegenteil, die wissen, was sie da haben. Ich glaube, kann da bestätigen, dass sie alle sehr, sehr wohl fühlen und dass die Entwicklung aber in den einen oder anderen absolut nicht abgeschlossen ist. Und ich denke, da muss man dann schon einen guten Zeitpunkt erwischen. Ich bin dann auch kein Freund, und wenn es dann soweit ist und es passt für alle Beteiligten, dass man dann irgendwie einen Spieler unbedingt zu halten probiert, wo er wirklich bereit ist für den nächsten Schritt. Also es muss dann schon auch, von dem her auch von Vereinsseite passen. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht die Angst haben, dass die Mannschaft total auseinanderfällt. Und sollte es auch passieren, ist auch klar unser Zugang, dass wir nicht von einzelnen Personen abhängig sein wollen. Also wir haben dann schon so eine Struktur geschaffen, dass wir das auffangen können. Und wie gesagt, wir arbeiten ja schon wieder im Hintergrund für die möglichen Szenarien. Ja, wenn was passieren soll, dass wir wieder vorbereitet sind und dann nicht irgendwie dasteht und dann überrascht ist, wenn ein Transfer passiert.
Also ich kann mich erinnern, es war glaube ich vor 5 Jahren, 2016, wie der Günter Kreisel bei uns war, zum ersten Mal in der Sendung, der war insgesamt glaube ich 3-mal bei uns, und er hat gesagt, dass Sturm nie einen Transfer über 3 Millionen getätigt hat. Ich glaube, das war dann in der weiteren Folge der Matic, glaube ich, für den Sturm 3 Millionen gekriegt hat. Und dass sich potenzielle Käufer immer an dieser maximalen Transfersumme richten. Jetzt laufen die Verträge aus, also Wüttrich am 30.06.22, Stankovic 30.06.23, Kitaschwili 30.06.24, Jeboa auch 24. Was kann man eigentlich machen, um diese Grenze, um diese, jetzt sage ich es auch, Mauer zu durchbrechen? Ja, genau, jetzt habe ich mich als Ritterbeut in die Mauer reinrennen. Was für Preisschilder kann man gewissen Spielern eventuell umhängen, dass diese Mauer endlich durchbrochen wird, dass man vielleicht auch wie Rapid für einen Wöber, glaube ich, 7 Millionen oder 8 Millionen kriegt. Was kann man machen oder was für Preisschilder gibt es?
Auf der einen Seite ist ja das normal, das mache ich auch nicht anders. Also ich schaue mir ja dann auch an, was der Rekord oder der größte Transfer dann bei einem anderen Verein ist, wenn ich mich mit einem Spieler beschäftigt. Und ich denke, das ist einfach, dass man Transfer dann gut vorbereitet. Dass man mit seinem Berater dann im guten Austausch ist und dann schon jetzt ein Preisschild dann vereinbart, wo ich sage, okay, das ist okay. Und wenn du jetzt alle Namen aufgezählt hast, dann kann ich da sagen, dass bei den meisten das dann schon der Fall sein sollte, ja, dass das drüber ist. Und wie gesagt, wir haben es auch bei fast alle in der eigenen Hand und was die Laufzeit angeht, aber die meisten.
Das
ist
immer fast alle, das macht mich ein bisschen unrund da jetzt gerade.
Weil es die Wahrheit ist. Weißt?
Wo gibt es Klauseln an die Schicker?
Und. Weißt du, ich bin sehr ehrlich, weißt
du? Bitte, gern.
Also ehrlich, wo gibt es Klauseln?
Beim Trainer gibt es keine.
Stimmt. Ja.
Noch oh, nicht. Ja,
aber Christus hat uns auch ein bisschen von deinem Berater schon erzählt, von Monaco. Also.
Ja. Da war ich ganz hinhörig am Anfang. Ja.
Da hat er die Provision verschnitten, was ich ihm erzählt habe.
Er ist größenwahnsinnig geworden, weißt
du? Ich hoffe, er hat sich die Klausel auszahlen lassen.
Ich denke einfach, dass da schon jetzt auch, was Laufzeit angeht, dann schon auch, dass wir da gut abgesichert sind und das. Ich dann schon glaube, dass man da jetzt einen Rekordtransfer dann erzielen kann. Aber wie gesagt, das muss dann passen. Wichtig ist dann wirklich auch, dass der Spieler bereit ist und dass das auch dann wirklich auch eine klare Verbesserung auch dann ist. Und der Zeitpunkt muss dann passen. Und wichtig ist natürlich auch, dass man dann gut vorbereitet ist und wie ich schon gesagt habe, dass man nicht von Einzelnen dann abhängig ist, weil es sollte dann nicht so sein, dass dann auch alles zusammenbricht. Und ich denke, dass wir so eine Struktur dann schon jetzt auch geschaffen haben.
Frank? Stichwort abgesichert. Ich sage es nur noch einmal, Wüterich 30.06.22, das ist dann schon bald.
Habe ich morgen ein Gespräch mit dem Berater. Ah, okay. 12.30.
Sehr brav, sehr gut. Schreibe auch ein WhatsApp.
Schau mal, wie lange du da bleibst.
Wenn im Cup nicht dabei ist, ist das Gespräch nicht gut ausgegangen.
Oje.
Redest du vom Andi oder vom Wüttrich?
Und dann, weil wir gerade gesagt haben, Rekordtransfer, kann sein, dass der, also, wenn man kritisch sein will, kann man sagen, der Kelvin bastelt ja schon am YouTube-Showreel, oder, für einen Transfer. Hat man hin und wieder zwischendurch das Gefühl, wenn links und rechts Passoptionen offen sind und er durch drei Leute durch will und schießen möchte und die Ball nicht hergibt. Oder ist das Direktive?
Nein, ich denke, dass ein Stürmer einen gesunden Egoismus hat. Ja, also es ist dann einfach so, dass er dann nach einem Spiel beruhigt ist, wenn er getroffen hat. Aber ja, ich denke auch, gestern hat er dann auch quergelegt, am Janci umgekehrt. Also das ist dann absolut okay. Und ja, natürlich ist für einen Stürmer die Statistik auch wichtig, aber viel wichtiger ist auch dann, wie er arbeitet, wie er dann ja, auch gegen den Ball versucht, in die Pressing-Situationen zu kommen. Und da mache ich mir beim Kelvin auch, was das angeht, auch absolut keine Gedanken.
Aber da könnte man da noch Optimierungspotenzial sehen, im Erkennen von Mitspielern mit besserem Winkel und guter Einschussmöglichkeit bei ihm. Kann das sein oder täuscht das?
Nein, ja. Also ich finde, dass er das gut macht. Er ist ein irrsinnig schneller Spieler, wo halt dann glaube ich auch das, wenn man dann daheim sitzt oder vor oben vor der Tribüne, das oft dann einfach ausschaut, ob er querlegen sollte oder nicht, aber das passt beim Kelvin absolut und da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass da irgendwas in eine falsche Richtung geht. Also wie gesagt, ein gesunder Stürmer-Egoismus, glaube ich, wünscht man sich auch, weil dann gibt es ja oft auch die andere Kategorie, die was immer querlegen, das will ich mir auch nicht. Jetzt schießt einer vielleicht einmal zu viel, dann passt das schon so.
Stefan, der Stadionbesucher hinter uns hat fast ein Herzkasperl gekriegt in der ersten Hälfte.
Ja, mehrmals.
Ja.
Mehrmals.
Ich habe mir echt Sorgen gemacht schon.
Ich habe eine Frage an den Andi. Jetzt hast du im Sommer 2020 Transfergespräche geführt mit Beratern und im Sommer 2021 haben sie dich anders angefühlt, die Gespräche? Wirst du als Vertreter von Sturm anders wahrgenommen? Natürlich dem Erfolg geschuldet, aber merkst du das?
Teurer sind sie alle geworden. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ich denke, ich habe in meiner Rolle als Chefscout schon richtig viel Kontakte mit Beratern gehabt. Da hat man der Günther auch eine freie Hand gelassen. Und ich denke, dass im Jahr 20 auch schon ihr gutes Netzwerk gehabt haben, die Berater mir also auch Spieler dann angeboten haben, was absolut, wenn ich denke an Nyon, das ist glaube ich jetzt kein Transfer, da brauchst du einen Berater dazu, sonst gelingt dir das nicht. Also da waren wir aber auch sehr lang dran. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir schon jetzt auch gemeinsam im Trainerteam, was das Scouting angeht, schon versuchen, sehr aktiv unterwegs zu sein. Also natürlich werden immer wieder Spieler auch angeboten, aber eh wieder Leid gibt, Christoph hat mir gesagt, da kannst du 95% gleich wieder löschen. Drum ist es besser, wenn du da aktiver unterwegs bist und das machen wir. Also wir haben sich schon wieder richtig mit dem Markt beschäftigt und wenn da was Interessantes dabei ist, nehmen wir Kontakt auf. Und natürlich mit dem Bonus jetzt Gruppenphase im Sommer ist natürlich für den einen oder anderen Spieler dann schon reizvoll gewesen. Und das eine ist ja das, dass ich ein Spieler jetzt sehe, das Potenzial erkennen und ich glaube, das sehen dann viel, aber das Zweite ist halt den Spieler dann auch wirklich zu überzeugen, dass er nach Graz kommt. Und ich denke einfach, dass da die Spieler dann so spüren, dass der Chris und ich da einen gemeinsamen Weg gehen und dann, wenn wir solche Gespräche auch haben, dann zu dritt, zu viert mit Videoanalysten, wenn wir ihm dann Präsentationen zeigen, dann merken sie einfach, da ist was passiert. Ja. Und da haben wir wirklich eine relativ gute Quote dann, was Spieler angeht, zu überzeugen. Und ja, da ist schon einiges passiert.
Darf ich vielleicht noch, ich möchte noch ganz kurz an der Stelle den Frank kritisieren. Und zwar,
Frank, Story of my life.
Hast du, Frank, vorher eine große Chance ausgelassen? Und zwar hast du in den letzten Jahren, seit ich dich kenne und zuhöre, immer dem Verein gesagt, wann beginnt sie endlich an ein System umzusetzen, von der Kampfmannschaft bis runter in die Nachwuchsmannschaft? Und jetzt haben wir vorher darüber gesprochen, wie kann Sturm besser werden? Und es wäre eigentlich aufgelegt für dich gewesen, dass du da reingrätscht und sagst, auf Jahre hinweg müssen wir besser werden, indem wir ja unser System fahren, nicht? Frank?
Ja, ich habe die Frage aufgelegt, wenn du aufpasst hast.
Ja, das ist zwischendurch rausgestiegen.
Aha, okay.
Ja, da will ich schon kurz auch was sagen. Ja. weil das Thema ja immer wieder auch, weil es merkt auch von außen. Ja. Und es ist halt die Kampfmannschaft dann sehr im Fokus, das ist auch normal so und ist auch wichtig. Ich denke trotzdem, dass wir im letzten Jahr immer eine einheitliche Spielidee implementiert haben und wirklich jetzt alle Mannschaften, Akademie, Amateure, im gleichen System, mit den gleichen Prinzipien spielen. Und das wird dann noch ein bisschen dauern, dass wirklich dann auch die Früchte daraus ziehen. Und für mich war wichtig einfach, dass was Wording angeht, was auch für die Trainer die Prinzipien angeht, dass das mit einem Übungskatalog, dass das klar ist für jeden, dass wir diesen Weg, diesen Fußball auch im gesamten Verein spielen wollen. Und ich denke, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Es wird aber noch Zeit brauchen. Es geht nicht von heute auf morgen. Es waren auch dank Chris, dank dem Trainerteam, wirklich viele Stunden, wo wir da gemeinsam gesessen sind. Und wir sind da sicher auf einem guten Weg, was das angeht.
Chris, wir haben ja vorher das Szenario mit, wir haben jetzt den 13.12. Jetzt ist ja bald Weihnachten. Du kannst dir auf einer Position einen Spieler wünschen. Welche Position ist das?
Würde was zum Schreiben geben, Andi?
Muss mir jetzt versuchen, da eine zu denken. Weil dazwischen richtig viel passiert. Mhm. Aber wenn ich jetzt aktuell, würde ich mir keinen wünschen. No.
Danke, Roman Mählich.
Warum Roman Mählich?
Der hat auch nichts gesagt, wie er da gesessen ist.
Manchmal ist es einfach, bei der Austria habe ich mir gewünscht, zu dem Zeitpunkt auch kein Spieler, weil es auch nicht möglich war, aber dass man vielleicht ein paar wegbringt. Und es ist einfach auch wichtig, in einer Kaderstruktur sich nicht zu zerstören, indem man den Kader überbesetzt. Und aktuell, so wie der Kader zusammengesetzt ist, würde ich keinen Spieler brauchen.
Frank Wonisch.
Jetzt habe ich ganz schnell das Mikro nehmen müssen. Ich habe also eine These, und die ist mir ganz spät bewusst geworden. Und zwar, wie ich den Ivan Ljubic auf der 6 spielen gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich glaube, wir haben im Kader eine kleine Baustelle und die ist auf der 6. Weil ich persönlich war jetzt nicht horrend angetan vom Ivan auf der 6. Ich finde auch so eine Reihe Fuhren besser. Wesentlich. Und habe mir gedacht, wenn der Jon ausfällt, ist auf der 6 echt schwierig. In meiner Wahrnehmung. Und jetzt habe ich den Borkovic-Transfer gesehen und habe mir gedacht, bin ich gespannt, ob das auf der 6 geht, weil das hätte ich schlicht und ergreifend nicht gewusst. Jetzt hat er gestern auf der 6 gespielt, er ist reingekommen, ich habe in der Zeit nur ihm versucht zuzuschauen. Das kann ich, also daraus kann ich jetzt noch nicht beurteilen, ob das Sinn macht, weil ich habe gestern die Position 6 zu der Zeit, wo der Alexander Borkovic gekommen ist, nicht als wahnsinnig kritische Position empfunden, weil der Gegnerdruck einfach nicht entsprechend auf der Position war. Der hat nicht viel Chancen gehabt, was dramatisch falsch zu machen. Das muss man also in anderen Spielen bewerten. Aber ist die Einschätzung völlig falsch, dass auf der 6 wir eigentlich fast ein bisschen dünn besetzt sind?
Ich habe natürlich, Barco kann mehrere Positionen spielen. Natürlich den Innenverteidiger, Linksverteidiger in der Dreierkette. Er hat bei der Austria Linksverteidiger gespielt, wenn man das im Spiel aufbaut, dann ein paar Sachen macht, wo man dann sehr gut positioniert. Er hat gespielt gegen Red Bull Salzburg mit der Austria, damals war, glaube ich, Februar 2-2 zu Hause, hat auf der 6 gespielt, hat das richtig gut gemacht, also ich habe ihn schon ganz klar im Fokus, dass er das dort spielen kann. Natürlich jetzt am Sonntag war die Partie zu, da wollte man einfach noch den Jon entlasten, was seine Belastung betrifft, aber ich habe ihm da schon ganz klar im Kopf, er kann das sehr, sehr überragender Fußballer, der das definitiv sehr, sehr gut spielen kann dort.
Okay, also war Borkovic schon eine Reaktion darauf, dass die 6 vor Borkovic vielleicht wirklich ein bisschen dünn besetzt war?
Wie gesagt, Ivo kann dort spielen, Jackie haben wir noch im Kader, der das auch gespielt hat beim Sieg gegen Salzburg in Klagenfurt.
Ist aber eine ganz andere Charakteristik, oder?
Andere Charakteristik. Wenn auf der 6 spielt, genau. Oder? Aber ist absolut möglich in gewissen Spielen, wo man halt in diesen Bereichen dann einen anderen Spielertyp, einen kampfkräftigeren Spielertyp braucht, der einfach den Raum dann einfach gut dominieren kann, wenn man da nicht den Ball hat. Ne?
Mhm. Also ich denke auch, wenn man gesehen hat, die letzte Saison ist Finish, oder hat der Lubitsch jetzt, wenn ich zurückdenke, weil der Gregi verletzt war, dann der Jan oft hinten gespielt, hat der Ivan schon einen sehr, sehr guten Sechser auch gespielt. Ich weiß, was für ein Spiel, das du im Kopf hast, was jetzt nicht so gut war von Ivan. Das hängt noch ein bisschen drin bei dir, merke ich. Es ist auch so, dass der Cegi, wenn ich zurückdenke, im Frühjahr, wo wir in Klagenfurt Salzburg in der Meisterschaft geschlagen haben, einen sehr, sehr guten Sechser gespielt haben. Und Borko jetzt auch. Also ich denke, dass wir da schon Möglichkeiten haben. Natürlich ist der Jan der Spieler, der was da am meisten Ruhe ausstrahlt. Brauchen wir auch nicht drin.
Aber das ist ja auch immer das Thema. Jetzt kann ich zum Jan so, wäre es kein geschickter Schachzug, wenn wir dort noch mehr Qualität hinholen würden auf diese Position. Also das gilt schon immer und ist schon ganz wichtig, das dann auch sehr stimmig zusammenzusetzen. Und wir haben ja auch noch, wenn man jetzt mit Dreierkette und 2-6er, 2-8er dort spielt, oder halt mit einem 4 in der Mitte, kann man da auch mit einem Irländer Kuhn, wie immer, aus Konstellation spielen. Also wir haben schon einige Ideen, wie wir an Jan Goran Stankovic auffangen können, wenn er mal verletzt ist oder dort nicht spielt. Wodurch man natürlich sagen, dass er absolut der Schlüsselspieler in unserem Kader ist.
Ich habe gerade vorher bei dem Teil mit den Preisschildern gelernt, dass wir ja für alle diese Positionen auf der Scouting-Liste schon wen haben, den wir dann holen können, um ihn dann zu ersetzen, weil wir machen uns ja nicht mehr von Einzelpersonen abhängig, das gilt ja für Spieler.
Ja.
Passt! Wir sind schon beim letzten Block angelangt und zwar, wir bleiben ein bisschen beim Ausblick. Ihr habt ja beide jüngst eure Verträge verlängert und ich glaube, dafür sollte jetzt einmal einen spontanen Applaus hier geben. Andi, wie stellt man sich das vor? Du kriegst vom Präsidenten einen neuen Vertrag vorgelegt und der sagt, und du sagst jetzt danke, ich kläre das schnell mit Chris. Wenn der bleibt, bleibe ich auch. Oder wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, das war im Rahmen von Trainingslager in Schladming, wo der Vorstand da oben war und da war eine Klausur und da hat der Präsident mit mir gesprochen und ob ich mir vorstellen kann, weil seine Präsidentschaft ja auch bis 24 läuft, den Vertrag eben zu verlängern und dann war es für mich auch wichtiger, dass mein Chris seinen Vertrag auch verlängert und das ist dann eh relativ schnell gegangen und bin sehr froh, dass die Leute auch im Vorstand da absolutes Vertrauen haben und schöne Sache.
Das ist aber eigentlich eine geschickte Verhandlungsführung von einer Berghütte einsperren, dass man nicht weg kann und so lange umbleiben, bis unterschrieben ist der Vertrag.
Kann man machen. Chris,
Herr Benker, das ist nicht so einfach mit dir.
Wir hatten ihn schon auf Sendung. Chris, 2024 im Juni endet vorerst dein Vertrag. Bist du grob, glaube ich, 46 Jahre? Stimmt das?
So jetzt schon.
Ja, schaut's aus. Wir sind weit in der Zukunft. Und eigentlich kann man sagen, im besten Traineralter, man verdient den Hörensagen okay beim SK Sturm, aber für die Pension wird es dann wohl noch nicht reichen, außerdem glaube ich, hast du noch Pläne. Wo steht Christian Ilzer im Juli 2024 am Platz und begrüßt seine Spieler zum Trainingsauftakt?
So fiktiv alles. Ich habe mir schon brutal schwer dann mit dem 13.12. oder wo waren wir da vorher?
Ja.
Und jetzt gleich noch in den Juni 2024 zu gehen, ist nicht mein Zugang. Ich habe das immer so gehandhabt, dass ich in dem, was ich jetzt im aktuellen Moment tue, dass ich dort voll präsent sein wollte, dass ich dort gut bin, dass ich dort auch meine volle Aufmerksamkeit hingebe und nicht große Luftschlösser baue und schon immer einen Schritt weiter sein will, was jetzt meine persönliche Zukunft betrifft. Ich sage, im Fußball muss man Dinge vorplanen, muss man vielleicht auch schon beim nächsten, übernächsten Spiel sein, was jetzt die strategische Planung betrifft. Ich habe auch, was meine bisherige Trainerkarriere betrifft, habe ich keinen Karriereplan gehabt. Viele sagen, das war alles geplant, tak, 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 der Schritt kommt nach dem und dann kommt der, sondern ich habe das wirklich dann intuitiv immer zur Situation dann, wenn sich eine Tür aufgetan hat, habe ich mir dann überlegt, ob das jetzt für mich Sinn macht, da durchzugehen oder eben noch dort zu bleiben, wo ich bin. Und aktuell fühle ich mich absolut wohl bei Sturm Graz und denke überhaupt nicht an irgendwas anderes oder irgendwo hin schon weg zu huschen wieder.
Okay, wir haben ungefähr so eine
Antwort. Und wegen einem Verdienen bis 35 habe ich, war ein Nullsummenspiel bei mir.
Okay.
Also für Pension wird sowieso schon knapp. Ne?
Da kann ich gleich einschlagen mit dir. Aber wir haben da in Klammer was geschrieben, ich sage jetzt nicht, was wir in der Klammer geschrieben haben. Frank, dürfen wir sagen?
Da steht falscher Rumeier.
Genau. Also da.
Dann mach weiter.
Nein, jetzt mach ich weiter. Wir machen es jetzt viel leichter, aber du musst wieder hypothetisch denken, okay? Ich erzähle da eine kurze Geschichte. Ja? Sturm Graz hat 2022 den Vizemeistertitel geholt, ist in der Champions League Quali knapp gescheitert, zieht in die Europa League ein, geht als Gruppenzweiter ins europäische Frühjahr und kommt dort ins Viertelfinale. Da ist gegen Man United Schluss. Man beendet auch 2023 die Liga als Vizemeister, zieht diesmal triumphal in die Champions League ein. Man hat RB Leipzig in der Quali rausgeworfen. Hier wird man dann erwartungsgemäß, aber heroisch Dritter, spielt im europäischen Frühjahr 2024 wieder mit und scheitert abermals im Viertelfinale, diesmal an Atletico Madrid. In der Liga reicht es diesmal nur für Platz 3, Stichwort Erwartungshaltung, aber man holt den Cupsieg im Finale gegen Rapid mit einem dramatischen 4:2 nach Verlängerung. Dann hat man als Sturm Graz Trainer quasi alles erreicht, wenn wir davon ausgehen, dass die Marketing-Expositur aus Salzburg den Meistertitel unserer Liga für die kommenden 15 Jahre blockiert. Christian, was würde dich dann in Graz noch antreiben?
Ich versuche jetzt die Erfolge für mich einmal zu ordnen.
Ich muss einmal verarbeiten.
Cupsieger war dabei. Vizemeisterschaften, Europacup.
Meister ist keiner dabei, ne?
Ja, dann gibt es ja noch was. Und Gandhi hat eh gesagt, dieser Weg darf nicht von einzelnen Personen abhängig sein. Und ich kann nicht sagen, was jetzt im nächsten Sommer passiert. Ich weiß, was in diesem Sommer passiert ist. Es hat die eine oder andere Möglichkeit für mich gegeben. Aber ich bin nach wie vor da, weil ich einfach überzeugt bin, dass es ein richtig cooler Weg ist, dass er top zusammenarbeitet ist mit Andi, mit meinem Trainer, mit der Mannschaft. Dass wir einfach eine super Fangemeinschaft haben. Ich habe es jetzt im letzten Jahr gar nicht erleben dürfen aufgrund Corona. Wir haben jetzt einfach das Publikum dabei. Wenn die Erwartungshaltung steigt, dann kann auch sein, dass wir mal ein bisschen durch eine Talsäule gehen müssen. Das müssen wir dann auch meistern. Für mich ist es einfach so, dass ich mich da bei Sturm Graz absolut wohlfühle. Aber ich kann nicht sagen, was die Zukunft bringt.
Wir haben da gleich eine sehr romantische Nachfrage, und zwar vielleicht sind die Eindrücke aus dem Stade Louis II doch noch frisch genug. Könnten vielleicht auch die Fans ein Aspekt sein? Also wie fühlt man sich als Trainer, wenn die Fans sozusagen deiner Mannschaft, dessen Verein du Cheftrainer bist, in einem internationalen Auswärtsspiel das Stadion quasi übernehmen? Und die TV-Broadcaster offensichtlich nach ein paar Minuten die Außenmikrofone umstellen müssen, weil man den Kommentator durch die Soundkulisse aus dem Auswärtssektor nicht mehr versteht. Was macht das mit einem emotional?
Man ist stolz, wenn man bei einem Verein ist, der so eine Fankultur hat, der so ein Leben und so eine Energie hat. AS Monaco ist ein sehr, sehr glamouröser Verein. Ich glaube, man kann ganz gut verdienen, muss keine Steuern zahlen, aber diese Energie, die wird man vermissen bei dem Verein. Und ich denke, ich bin schon ein Trainer, der einen Verein braucht, der lebt, der wirklich Energie hat. Und das ist bei Sturm Graz der Fall. Und trotzdem sollte man das, ich bin Fußballtrainer und als Fußballtrainer sollte man sich auch immer ein bisschen aufpassen, was man so an Aussagen raushaut, weil man weiß ja nie, was in Zukunft passiert, und deshalb sollte man da immer nicht zu groß die Klappe aufreißen. Aber so wie es bei Sturm Graz ist und wie der Verein gelebt wird, da ist er ein richtig cooler Verein. Ja.
Andi fragt dich das jetzt auch gleich weiter. Wie geht es dir dabei, wenn du sowas miterlebst und siehst?
Ja, das ist schon großartig. Unglaublich viel Energie, was da rüberkommt. Und wie ich zu Sturm gekommen bin, waren ja andere Zeiten. Ja, das war dann nicht so einfach. Aber gerade wenn wir jetzt, wenn sie merken, was du vorher angesprochen hast, dass sie das dann auch honorieren, wenn die Mannschaft da immer alles gibt und das Gefühl, glaube ich, hat man ja, dann verzeihen sie auch mal ein schlechtes Spiel und ja, egal dann auch, wenn man nachher unentschieden daheim gegen die Austria, was dann irgendwo auch gefühlt von den einen oder anderen von der Längsseite dann schon eine riesen Enttäuschung war. Oder jetzt auch in Monaco, wo man 1-0 verliert und man hat aber das Gefühl, die Kurven kann das dann schon richtig einschätzen und das gibt dann schon richtig viel Energie, gibt richtig viel dann auch zurück, ja? Weil ja, es ist dann auch nicht tagtäglich auch nicht immer einfach und wenn man dann auch dann vor einer steht, dann weiß man schon für was, dass man das auch dann tagtäglich tut.
Frank, wir haben jetzt heute erst drüber geredet, also du hast glaube ich so ein Video gemacht von einem jungen Fan neben dir in der Fankurve. Und du hast gesagt, das nächste Mal, wenn er neben mir steht, dann mache ich ein Foto mit ihm. Das ist schon jetzt ein bisschen anders alles, oder? Kommt dir das nicht auch so vor?
Ja, ich meine, ich kenne die Absatzzahlen von Sturm Graz Bettwäsche aus dem Fanshop nicht, aber die müssten brutal gestiegen sein. Die Menge an Kinderdressen muss auch nach oben gegangen sein. Und ich glaube nicht nur, dass das am Ausrüster liegt. Und wie gesagt, der Bursch neben uns da im Sektor, der war sinnbildlich, ich meine, der war an diesem gestrigen Tag allein im Sektor, er war das letzte Mal mit einer Gruppe Burschen, diesmal war er allein. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, 90 Minuten da unglaublich Gas zu geben, das war irre. Der war bei allem mit 150% dabei, war nach 90 Minuten auch fertig, wie wenn er gerade selber zumindest eine Halbzeit gespielt hat. Das war irre. Und das hast du halt in den letzten Jahren nicht gesehen. Ne? Also nicht die Kids in dem Alter und auch nicht diese Frenetik, die war schlicht und ergreifend nicht da. Und das ist schon das, was man spürt und wo man all denen, die dafür mitverantwortlich sind und Väter dieser Veränderung sind, als Sturm Graz-Fan und Fanin nur extrem dankbar sein kann. Und das ist wahrscheinlich das, was ihr eh merkt und wo ihr, weiß ich nicht, ist immer die Frage, wie man gestrickt ist, ist das immer so eine Frage von, ob man stolz drauf ist, ob man selber auch dankbar für das ist, was man empfindet, oder ob man auch versteht, dass natürlich ein Stück weit sich mal eine Art von Verantwortung aufbaut für das, was man da gerade erreicht hat, weil man da Menschen natürlich unglaublich viel gibt und die natürlich extrem viel auch von dem zehren, was sie da jetzt wieder gerade vom Verein kriegen und dem ganzen energetischen Umfeld da. Und das ist schon was, wo man sagen muss, da bewegt das ganze Konstrukt Sturm Graz momentan wieder in einer Art und Weise, wie es halt richtig super ist, wie es genau richtig passt für den Verein und wo man halt sich von vorn bis hinten wieder bestätigt fühlt, nicht, dass man das braucht, aber es ist immer wieder schön, wenn es kommt und man genau weiß, warum man halt Fan dieses Vereins ist und nicht von irgendwem anderen.
Schön. Stefan, du hast das Schlusswort.
Nein, das glaube ich werde nicht so. Gebe ich dann den beiden Protagonisten dann auch nochmal das Wort. Ich muss nur sagen, dass ich bin in den letzten zwei Jahren in meiner täglichen Arbeit unten im Skillslab in Wunschu immer wieder mal die Mannschaft gesehen, kommen und gehen. Und was da in den letzten 15 Monaten abseits von dem, was am Platz passiert ist in der Mannschaft, das vergisst man oft einmal. Und das ist wirklich für mich, weil du gerade das Wort energetisch vorher angesprochen hast, so schlimm ich das Wort finde, aber in dem Zusammenhang passt es einfach wirklich gut. Also da weiß, da hat jeder seine Rolle, gerade vom Staff, und das ist ganz stark der Staff, weil es sind ja viele Spieler noch da, das darf man nicht vergessen, die vor 15, 18 Monaten auch da waren. Und ja, aber das ist wirklich spannend zu sehen und vielleicht was die beiden betrifft, ich glaube, man muss so wunderbar, als eigentlich die Phase ist, als Sturmfan und man ist viel verwöhnt von dem, was passiert. Es wird der Punkt kommen, wo es den SK Sturm wieder gibt, ohne Christian Ilzer, ohne Andi Schicker. Und ich vermute ganz ehrlich, dass das erfolgsbedingt sein wird bei beiden, weil jeder hat seine Ziele. Ich meine, ich denke, der Chris und wir kommen aus der gleichen Gemeinde. Ich verfolge zumindest indirekt immer wieder seit 25 Jahren, glaube ich, deine Ambitionen und wie du deine bisherige Karriere gestaltet hast. Und jeder hat seine Ziele, der Andi wird es genauso haben, nur der Verein wird dann danach noch da sein. Und ich glaube, das für Größere, ich hab das fiktive Szenario wahnsinnig gern wegen. Ich hab mich gefeiert, selber Trainer, weil ich dachte, das klingt richtig gut. Aber ich glaube, das noch viel, viel größere Vermächtnis kann sein, wenn die gleiche Arbeitsweise, und das, wenn wir wieder bei diesem integren Weg sind, wenn die beibehalten wird, dann kann der Fußabdruck, den sie hinterlässt in Graz, noch viel größer sein als, ja, ich würde schon einen Cup-Titel auch noch nehmen. Also nochmal Klagenfurt fahren, das schaffen wir schon. Aber ich glaube, wenn man da Konstanz weiterbringen, dann wird der Bub wieder nicht mehr allein im Stadion sein, von dem du gerade gesprochen hast. Obwohl allein extrem gut ist, muss man.
Also zum Ende der Sendung haben wir ja immer ein kleines Spielchen mit euch vor. Also wir werden auch heute wieder ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen und wir bitten euch, diese zu beantworten und nicht herumeiern, Chris, bitte.
Fix.
Man kann auch vielleicht...
Kann ich das Oder mit umtauschen?
Nein, das geht nicht. Also ich fange gleich mit dir an. Ein Sieg gegen Rapid oder ein Sieg gegen PSV Eindhoven?
Ich will beide gewinnen.
Das geht nicht. Ja, sicher geht es theoretisch, aber nicht in dem Spiel.
Warum sollte das nicht gehen?
In diesem Spiel geht das nicht.
Als erstes will ich mal VfB Hohenems schlagen.
Ja.
Dann Rapid. Und wenn ich nicht mehr gegen PSV Eindhoven gewinnen darf, weil es das du sagst, dann will ich gegen Rapid gewinnen.
Okay, gut, das kann man götten lassen, oder?
Ja, sicher.
Andi, Talk und Tore oder Audiobeweis?
Audiobeweis.
Folgefrage, Audiobeweis oder Black FM?
Feig.
Black FM.
Stefan, das war was? Frankos, hast du da aufgeschrieben? Lies du das vor? Ich kann das nicht lesen.
Nicht.
Achso, Nuno Espirito Santo oder José Mourinho?
Nuno Espirito Santo.
Warum?
Weil es nicht so schlimm ist wie das letzte.
That's just your opinion, man. Ein bisschen Ähnlichkeit mit dir hat, oder?
Das schmeichelt mir jetzt tatsächlich. Das sind die portugiesischen Wurzeln in mir.
Gut, Mike, bevor du weiterlässt, du kriegst ja nie solche Fragen. Ich habe auch für die welche aufgeschrieben.
Ach so?
Ja, Sampras oder Agassi?
Schwer. Agassi.
Okay,
jetzt darfst du weiterfahren. Wenn ich Hosen gehabt habe. Frank, Roma oder Lazio?
Bitte, willst du mich verarschen?
Ich finde aber Roma auch cool.
Ja, natürlich Roma.
Okay.
Das ist eine der Fragen, die es nicht gibt. Ne? Da gibt es kein Entweder-Oder.
Entschuldigung, ich glaube, das hat der Jürgen im Fieberwahn geschrieben.
Ja, genau.
Christian, Borussia Mönchengladbach oder Eintracht
Frankfurt? Borussia Mönchengladbach.
Lass mal so. Andi, Nutella-Brot mit Butter oder ohne?
Mit.
So eine einfache Frage.
Stefan, weißer Spritzer oder Mostspritzer?
Weißer Spritzer.
Das ist so einfach mit dir.
Ja, was?
Ja.
Mike,
bitte.
Texas Ranger oder Queens Park Ranger?
Natürlich Queens Park Rangers. Natürlich. Geilste englische Fußballverein. Frank, Iron Maiden oder Slayer?
Iron Maiden.
Haben wir Musikfrage eigentlich an den Christian?
Nein, die haben wir bewusst
auslassen. Christian, schwarz oder weiß?
Schwarz.
Okay. Andi, Cupsieg oder Meistertitel?
Meistertitel.
Mhm. Folgefrage, Meistertitel oder Champions League Gruppenphase?
Im nächsten Jahr ist es, wenn wir Meister werden, ist auch Champions League Gruppe.
Hat er gut aufgepasst, ja.
Der Jünger hat echt ein Fieber gehabt, wie er das geschrieben hat.
Nein, oder nicht?
Nein, das haben wir gemacht. Stefan, du bist dran. The Clash oder The Who?
The Who.
Warum?
Kann ich da nicht erklären. Daumen wir mehr Nummern.
Okay.
Zu meiner Zeit hast du im Buch noch mit keiner Wespe im Park auftauchen dürfen. Da bist du zum Glück ein paar Jahre jünger.
Mike?
Gut.
Mike? Mitch Buchanan oder Mitch Ewer?
Oh, Mitch Ewer. Habe ich habe heute überraschenderweise auf Ö1 eine Mitch Ewer-Nummer gehört. Das hat mich. Mitch Buchanan, natürlich. Okay, letzte Runde. Team Wahrheit oder Team Anti-Wahr? Christian.
Wir reden vom Video Assistant Referee. Mhm. Bist du dafür oder dagegen? Also Team Wahrheit oder Team Anti-Wahr?
Wahnsinn. Nein, mittlerweile habe ich mich ganz gut eingestellt drauf. War jetzt keiner, der das unbedingt gebraucht hätte. Aus Sicht der Schiedsrichter hat es kommen müssen, weil der international konkurrenzfähig sein müssen. Und mittlerweile kann ich ganz gut damit leben.
Sehr gut. Andi, Feldhof oder Shop?
Joker.
Beide gute Trainer.
Ja, diplomatisch. Stefan, was frage ich dich? Die großen 10 oder das Hit-Panorama?
Das weiß jetzt vielleicht nicht jeder, was damit gemeint ist, aber natürlich die großen 10, wer unseren Podcast hört.
Mhm. Das Hit-Panorama ist aber auch cool.
Ja, gut. Mhm. Das ist nicht in unserem Podcast.
Genau. Frank, du bist auch noch dran, gell?
Wie du meinst.
Nein, ich habe keine Frage.
Wahnsinn, dass du den Überblick sehr verloren hast.
Ist total. Das ist das erste Mal passiert. Frank, ich frag dich nichts mehr.
Okay, ist mir recht. Ich frag dich noch was.
Okay.
Schwendner oder K?
Ich finde, es ist beides okay, solange man den nicht wählt, den man nicht wählen sollte. Das kann ich nicht machen. Das ist schwierig.
Du bist immer der, der sagt, man soll nicht herumeiern. Passt
schon. Ja, in dem Fall kann ich das aber wirklich nicht beantworten.
Du hast ja die Feldhofer oder Schopp sind beides gute Trainer und dort vom Andi auch akzeptiert. Ne?
Das war so ja ist es.
Auch kein Entweder-Oder.
So ist es.
Das genau. Sei dir auch gegönnt.
So ist es. Zum Ende. Einen herzlichen Dank an die Aufnahmeleitung, Redaktion und Technik, den Trainer und Geschäftsführer, Sport im Personalien und den großartigen Martin Meyer an den Reglern. Und gleich ein herzliches Danke an die Jungs von So Stegisch für die Nachbearbeitung dieser Sendung. Natürlich danke an euch, Chris und Andi, fürs Kommen und weiterhin sehr viel Erfolg mit dem SK Sturm. Danke. Fürs Einspringen dir noch ein herzliches Danke. Stefan, du hast heute zum Nachmittag erfahren, dass du da dabei sein sollst und wir haben uns wirklich sehr
gefreut. Ohne Jürgen ist er schon fast sehr einfach für uns, muss ich sagen.
Das ja, das verstehe ich.
Ja, die passiv-aggressive Note hat ein bisschen gefällt.
Das
ja.
Will ich schon noch ausrichten lassen. Ich lese keine Artikel mehr. Also ich habe es letztens schon erwähnt, 90 Minuten AT ist nur Nationalteam jetzt. Also
nein. Ich habe vorher gesagt, müssen
wir wieder mal fordern, glaube ich.
Es kommt, glaube ich, eine Nachbetrachtung dieses Gesprächs.
Ja, ja. Frank, nächstes Mal nur der Jürgen mit einem anderen Chris.
Ja, nein, ich
ob das so gut ist, weiß ich nicht.
Ich richte einmal gute Besserung aus. Genau. Alles Gute.
Ja, bitte.
Schnell gesund werden. Es sind nur die Kinder krank, oder? Oder mir gesagt?
Auch.
Okay.
Nein, aber ihr macht es uns ja zurzeit wirklich nicht sehr einfach, gemein zu sein. Auf jeden Fall euch ein herzliches Danke fürs Dasein, fürs Zuhören. Jeden, der diesen Podcast dann noch anhören wird. Wir möchten euch weiterhin ganz herzlich einladen, lasst uns eure Meinung zu diesen angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite und Instagram. Und wenn ihr uns wirklich sehr, sehr gern habt, dann hinterlasst positive Bewertungen in den Podcast-Apps eurer Wahl. Erzählt allen, dass es uns gibt und macht Vorschläge, mit wem oder über was wir in nächster Zeit diskutieren können. Und wenn ihr in Graz seid, dann bitte geht wählen. Wir freuen uns riesig auf weitere Abenteuer mit dem SK Sturm in diesem Herbst. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Black FM.